请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 13. August 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch die kürzlich verstorbene Modedesignerin Isabel Nguyen vorstellt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit der Deutsch-Taiwanerin Vivienne Essig. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Urbane Resilienzübung in Nord-Taiwan erstmals mit Verlangsamung des Mobilfunknetzes. Indonesische und chinesische Marine absolvieren gemeinsame Übung östlich von Taiwan. Taiwan und St. Vincent und die Grenadinen feiern 45 Jahre diplomatische Beziehungen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Um 14.30 Uhr schrillten heute in Nord-Taiwan die Sirenen und auf Millionen Handybildschirmen erschienen Warnmeldungen. Air Defense Drill Missile Attack, Seek Immediate Shelter stand in der ersten Meldung. Die zweite Meldung verwies auf die Verlangsamung des Mobilfunknetzes. Hintergrund war die urbane Resilienzübung, die heute in Nord-Taiwan stattfand. Bei der Verlangsamung des Mobilfunknetzes handelte es sich um eine Premiere in diesem Jahr. WLAN und LAN funktionierten weiterhin ebenso wie normale Sprachanrufe sowie SMS. Am 10. August war schon in Zentral-Taiwan das Mobilfunknetz verlangsamt worden. Online-Dienste wie Bolt und Uber Eats stellten ihre Dienste für den Zeitraum der Übung ein. Nach 30 Minuten wurde um 15 Uhr das Ende der Luftschutzübung und der Mobilnetzverlangsamung ebenfalls mit Sirenen und entsprechenden Handymeldungen angekündigt. Die chinesische und die indonesische Marine haben am Mittwoch gemeinsam eine maritime Navigationsübung in den Gewässern östlich Taiwans abgeschlossen. Das meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am späten Mittwochabend. Chinas Verteidigungsministerium hatte am Dienstag angekündigt, dass ein chinesisches Marineschiff und eine indonesische Fregatte Mitte August in den Gewässern östlich Taiwans eine sogenannte Durchfahrtsübung abhalten würden. Die taiwanische Festlandkommission hatte den Plan in einer Stellungnahme am Dienstagabend als militärische Provokation bezeichnet, die Taiwans Souveränität verletze und die regionale Sicherheit gefährde. Einer Mitteilung des chinesischen Militärs zufolge haben ein chinesisches Marineschiff und eine indonesische Fregatte am Mittwoch eine gemeinsame Übung durchgeführt. Dabei sollen sie maritime Kommunikation, Formationsmanöver, Nachschub auf See sowie Flottentrennung geübt haben. Das indonesische Militär wiederum sagte, es habe sich bei der Übung um ein Begegnungsmanöver gehandelt. Der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber erklärte ein Sprecher der indonesischen Marine, es handele sich dabei um eine universelle Marinetradition, die bei der Durchquerung des maritimen Gebietes eines anderen Landes durchgeführt werde. Die indonesische Fregatte werde auf ihrem Rückweg von einem Besuch in Russland entsprechende Übungen mit Ländern wie China, Japan und der 7. Flotte der US-Marine durchführen. Taiwan und der karibische Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen feiern in diesem Jahr 45 Jahre diplomatischer Beziehungen. Das taiwanische Außenministerium und die Botschaft von St. Vincent veranstalteten am Mittwochabend gemeinsam zu diesem Anlass einen Empfang. Goodwin Friday, Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, war zu diesem Anlass mit einer Delegation nach Taiwan gereist. Präsident Lai erklärte, dass Taiwan und St. Vincent beides Inselstaaten seien, die Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilen. Insbesondere in den letzten Jahren hätten beide Länder ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie dem industriellen Austausch, der Talentförderung und der Infrastruktur kontinuierlich vertieft. Präsident Lai äußerte die Hoffnung, dass Taiwan und St. Vincent ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen und gemeinsam weitere glanzvolle 45 Jahre begrüßen werden. Goodwin Friday würdigte wiederum Taiwans demokratische Errungenschaften, seine wirtschaftliche Entwicklung und seine technologische Stärke. Er bekräftigte, dass St. Vincent Taiwans internationale Teilhabe weiterhin unterstützen werde. Vom 30. August bis 20. Oktober findet in New York der Ultramarathon Self-Transcendence 3100 Mile Race statt. Über 52 Tage hinweg müssen die Teilnehmer insgesamt 4989 Kilometer laufen, also fast 100 Kilometer pro Tag. Es handelt sich dabei um den längsten zertifizierten Lauf der Welt. Auch taiwanische Läufer werden in diesem Jahr dabei sein. Am 10. August empfing der taiwanische Außenminister Lin Xiaolong die Sportler im Außenministerium, um ihnen eine gute Reise zu wünschen. Er hoffe, das Team werde als Sportbotschafter Taiwan repräsentieren. Nachdem einige taiwanische Staatsbürger Probleme bei der Einreise nach Uganda hatten, empfiehlt das taiwanische Außenministerium nun Inhabern taiwanischer Pässe, Reisen nach Uganda zu verschieben. Anfang August seien die Reisepässe von zwei taiwanischen Staatsbürgern am Flughafen in der ugandischen Hauptstadt Kampala konfisziert worden. Eine der Personen sei die Einreise verweigert worden. Am gestrigen Mittwoch wurden die Reisepässe dreier taiwanischer Staatsbürger von Grenzbeamten in Uganda konfisziert. Zwar wurden ihnen anschließend die Einreise gestattet, doch wurde ihnen gesagt, sie müssten einen chinesischen Reisepass vorlegen, um ihre taiwanischen Reisepässe zurückzuerhalten. Die Maßnahme wurde mit der Ein-China-Politik Ugandas begründet. Das taiwanische Außenministerium empfiehlt den vor Ort lebenden Taiwanern, wachsam zu bleiben und engen Kontakt zur taiwanischen Vertretung in Somaliland zu halten. Es würden sich derzeit etwa 70 taiwanische Staatsangehörige in Uganda aufhalten. Darüber hinaus seien etwa 35 taiwanische Unternehmen dort ansässig. In den letzten Jahren sei auch die Zahl der Touristen aus Taiwan in Uganda gestiegen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex Taiex ist heute um 503,41 Punkte gestiegen, das sind 1,11%. Damit lag der Abschlusskurs bei 46.021,48. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,05 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 28,26 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 13. August. Im Norden Taiwans ist es heute sonnig mit einzelnen Regenschauern am Nachmittag. Die Temperaturen liegen dabei bei bis zu 35 Grad. Im Süden gewittert es bei Temperaturen bis zu 32 Grad, während an der Ostküste die Sonne scheint. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 14. August. Morgen ist es in der Landesmitte sonnig, während es im Norden und Süden weiter regnet und gewittert. Die Temperaturen liegen bei 36 Grad im Norden und 33 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 13. August 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Willkommen beim Programmteil von Mosaik mit Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, die renommierte taiwanische Modedesignerin Wen Qingzhu, Isabel Wen, ist am 21. Juli im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben. Die Nachricht hat die taiwanische Modewelt tief erschüttert. Ihre Freundin, die Schriftstellerin Yuan Qing, veröffentlichte am späten Abend des 21. Juli einen bewegenden Nachruf mit den Worten: „Wahrer Stil sagt niemals Lebewohl." Auch die gleichnamige Marke Isabel Wen, die sie 1989 gegründet hatte, hatte zuvor eine Erklärung abgegeben, in der sie die tragische Nachricht ihren Partnerkaufhäusern mitteilte. Mit unermesslicher Trauer informierte sie Partner und Öffentlichkeit darüber, dass die Gründerin und Präsidentin der Marke, Frau Wen Qingzhu, friedlich verstorben sei. Die Botschaft der Marke hob hervor, dass Isabel Wen ihr Leben der Gestaltung und dem Management taiwanischer Mode gewidmet habe. Sie zeichneten eine tiefe Leidenschaft für Kunst und Design und ihr großer Stolz, eine taiwanische Modedesignerin zu sein, aus. Mit ihrer außergewöhnlichen Vision, ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement habe sie Isabel Wen zu einem einzigartigen Markenimage verholfen und ein bedeutendes Kapitel in der taiwanischen Modegeschichte geschrieben. Die Marke bekräftigte ihren Designgeist und ihre Philosophie weiterzuführen und den Geschäftsbetrieb konstant aufrechterhalten zu wollen, um ihre Kreativität und ihre Werte auch in Zukunft zu bewahren. Isabel Wendt stammte aus einer Künstlerfamilie und war von klein auf von Kunst umgeben. Ihr Großvater mütterlicherseits war der berühmte Dichter Yi Junzhou, ihre Urgroßmutter die erste weibliche Leiterin eines Bildungsministeriums in China. Sie erzählte, dass sie als Kind oft ihrer Mutter Wen Yi-O beim Malen nach Skizzen zusah, die ihr der berühmte Künstler Zhang Dajian aus Brasilien geschickt hatte. Gemeinsam besuchten sie auch Kunstgalerien. Von ihrer Mutter ermutigt, studierte sie selbst bei dem Tuschemalmeister Oh Haonian und wurde mit 17 Jahren seine jüngste Schülerin. Die Kunst wurde ein fester Bestandteil ihres Lebens und prägte ihr späteres Schaffen maßgeblich. So verwendete sie bis zum Lebensende Pinsel und Reispapier für ihre Entwürfe und nutzte sogar Leinen, das für indische Stoffverpackungen verwendet wird, als Leinwand. In ihren Werken kombinierte sie Acryl, Aquarell, Ölfarbe und andere Mischtechniken. Sie sagte einmal, Zitat, ohne die künstlerische Inspiration meiner Vergangenheit gäbe es mich heute nicht. Zitat Ende. Nach ihrem Abschluss vom Fachbereich Tourismus des Danshui Industrial College gründete sie ihr eigenes Studio in der Dihua-Straße in Taipei und entwickelte das Designkonzept der sogenannten Konfliktästhetik, das Robustheit und Zartheit, Romantik und Stärke in ihren Bekleidungskreationen vereinte. Die Kleidungsdesigns von Wen Jingzhu zeichnen sich durch einen markanten Kontrast zwischen Ost und West aus. Sie kombinierte die reiche chinesische Ästhetik der Perlenstickerei mit westlichem Chiffon und kreierte so eine unverwechselbare Wen-Ästhetik, eine einzigartige und wunderschöne Designphilosophie. Sie sagte einmal, Zitat, meine Kleidung ist wie eine Schmuckschatulle. Durch die aufwendige Perlenstickerei ist jedes Stück bereits ein Schmuckstück. Zitat Ende. 1989 gründete Wen Jingzhu offiziell das Modelabel Isabel Wen, das für seinen glamourösen und romantischen Stil bekannt wurde, der sich mit dem Bohem-Stil verband. Sie etablierte damit erfolgreich eine lokale taiwanische Designermarke. Aktuell verfügt die Marke über 14 Verkaufsstellen und 2 Outlet-Stores in ganz Taiwan und genießt eine sehr hohe Marktpräsenz und Markenbekanntheit in der taiwanischen Modebranche. In den letzten Jahren hatte sich das Label zurückhaltender positioniert und konzentrierte sich auf die Designs selbst. Durch die regelmäßige Veröffentlichung neuer Kollektionen konnte es sich die Unterstützung zahlreicher treuer Kundinnen und Kunden sichern. Die Öffentlichkeit fragte nach der Todesursache von Wen Jingzhu. Die Marke bestätigte, dass Wen Jingzhus Gesundheitszustand in den letzten Jahren angeschlagen war. Es sich aber nicht um eine schwere Krankheit handelte, wie von vielen vermutet. Sie sei vielmehr friedlich im Schlaf an einer Lungenerkrankung verstorben. Ihre Familie bat um Verständnis. Die Marke und die Familie versprachen, eine würdevolle Gedenkfeier für Isabel Wen abzuhalten, um ihr einen Abschied zu ermöglichen, der ihrer Persönlichkeit und ihren Wünschen entspricht. Ihre Freundin Xiao Qiang verriet, dass sie wusste, dass Wen Jingzhus Gesundheitszustand in den letzten Jahren nicht mehr so gut gewesen war wie früher. Da sie jedoch eine eher zurückhaltende Person war, sprach sie nie viel über ihren Zustand. Ich wusste, dass es ihr nicht gut ging, aber ich dachte immer, ihr Zustand würde sich bald wieder verbessern. Die Schriftstellerin Yuan Qing erinnerte sich in den sozialen Medien an ihre langjährige Freundin, indem sie schrieb, dass diese nicht nur Kleidung und Marken, sondern ein ganzes Leben voller Schönheit und Treue zu ihren Kreationen hinterlassen habe. Abschließend schrieb sie, Zitat, danke Isabel Wen, dass du die schönste Seite der Jugend in Taiwans Modewelt mit der Romantik begleitet hast, an die du einst glaubtest. Zitat Ende. In ihrem Buch Träume kennen keine Grenzen, einfach machen, Erfolgsgeschichten von 20 Topfrauen aus Taiwan, schrieb Isabel Wen, dass sie sich vor ihrem Einstieg in die Modebranche nichts sehnlicher wünschte als eine eigene Karriere. Zuvor hatte sie verschiedene Berufe ausprobiert, von Sekretärin über Flugbegleiterin bis hin zur beinahe erfolgten Karriere als Filmschauspielerin. Nachdem sie über einige Zeit ihre zukünftige Karriere erkundet hatte, beschloss sie schließlich, weil sie wusste, dass sie viel Freiheit brauchte und dass sie Kleidung aus jedem beliebigen Stoff so perfekt wie möglich entwerfen konnte, allein in Taipei zu bleiben und mit einem kleinen Geldbetrag, den ihre Familie ihr hinterlassen hatte, ihre eigene Marke zu gründen. Isabel Wen betonte, dass es in jedem Beruf am wichtigsten sei, sich selbst zu verstehen. Man müsse nicht nur an sich selbst glauben und seine Stärken ausspielen, sondern auch hart dafür arbeiten. Wenn man genau wie sie Freude an der Arbeit habe, werde diese nicht mehr nur zum Job, sondern zu einem erfüllten und kreativen Leben. Jeden Tag. Vor 5 Jahren veröffentlichte die Facebook-Fanseite Isabel Wen einen Artikel von Tientien, der Chefredakteurin von East Celebrities, über Isabel Wens Liebesleben. Wen Jingzhu war schon in jungen Jahren eine Schönheit gewesen. Als sie 14 Jahre alt war und eine Mädchenschule besuchte, wurde sie oft von 7 oder 8 Jungen in ihrem Alter nach Hause begleitet. Ihre erste Liebe erlebte sie in der Mittelschule. Ihr Freund war 7 Jahre älter als sie und ähnelte dem schönsten Mann Frankreichs, dem Filmstar Alain Delon. Während ihrer Beziehung kam sogar der Vater des Jungen zu Wens Familie, um ihr einen Heiratsantrag zu machen und war bereit, bis zu ihrer Volljährigkeit zu warten. Was ihre Ansichten über Beziehungen angeht, wirkte sie romantisch, doch sie selbst bezeichnete sich als durch und durch konservative, traditionelle Chinesin. Sie soll 2-mal verheiratet gewesen sein. Ihr erster Mann Sergio war ein renommierter Innenarchitekt, der sie sehr verwöhnte, ihr sogar die Haare wusch und ihr das Frühstück ins Bett brachte. Die Ehe endete einvernehmlich. Ihren zweiten Mann Alan hatte sie schon früh kennen und lieben gelernt, dann jedoch aus den Augen verloren, bis dieser sie 20 Jahre später wieder anrief. Isabel Wen interessierte sich ausschließlich für chinesische Männer. Annäherungsversuche von Ausländern, selbst wenn ihr Heiratsangebote von Millionären unterbreitet wurden, ließen sie völlig kalt. »Mein Gott«, soll sie einmal gesagt haben, »wenn ich geldgierig wäre, hätte ich bereits Milliarden angehäuft. Aber so bin ich nicht. Ich glaube nur an Liebe auf den ersten Blick. Jede meiner Beziehungen basierte darauf.« Und Liebe auf den ersten Blick war es auch, was viele Kundinnen beim Anblick ihrer Mode verspürten. Soweit dieser Beitrag aus der Reihe von Mosaik. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Die letzten Monate hat Vivian Essig, Diplomjuristin und Visiting Researcher an der National Taiwan University hier in Taipei verbracht und sich mit Taiwans Situation zwischen Recht, Politik und Identität beschäftigt und hat dazu nun unter dem Titel De facto, de jure, de Taiwan, die Taiwan-Frage zwischen Recht, Politik und Identität, eine mehrteilige Serie für uns produziert. Teil 1 und Teil 2 ihrer Serie finden Sie inzwischen schon auf unserer Webseite. Ich sprach mit Vivian, um etwas mehr über sie selbst und die Hintergründe hinter der Serie zu erfahren. Im heutigen ersten Teil geht es zunächst um Vivians mehrmonatige Taiwan-Erfahrung, ehe wir in Teil 2 in der kommenden Woche detailliert auf ihre Arbeit für die Serie De facto, de jure, de Taiwan, die Taiwan-Frage zwischen Recht, Politik und Identität eingehen. und um ein Gespräch mit Vivian Essig, die sich zunächst einmal etwas vorstellt.
Ich bin Vivian, ich bin in Bielefeld geboren, habe in Düsseldorf Jura studiert und bin jetzt im Januar mit dem ersten Staatsexamen fertig geworden. Und dann im unmittelbaren Anschluss danach, also seit Februar, bin ich jetzt in Taipei. Und ich bleibe insgesamt für ein halbes Jahr hier, also noch bis August. In Taipei bin ich momentan Visiting Researcher an der National Taiwan University am Department of Law. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Ich habe taiwanische Wurzeln, also meine Mutter ist Taiwanerin und mein Vater ist Deutscher. Und dadurch hat es mich schon immer nach Taiwan gezogen. Ich war auch schon vorher öfters in Taiwan, also vor allem in der Nähe von Jia'i, wo die Familie meiner Mutter lebt. Und als Kind habe ich sogar mal eine Zeit lang einen taiwanischen Kindergarten besucht. Allerdings war ich das letzte Mal durch Corona und dann auch durch das Studium vor ungefähr 7 Jahren hier. Also es ist wirklich schon relativ lange her. Und für mich, vielleicht kannst du das auch ein bisschen nachvollziehen, weil du ja auch taiwanische Wurzeln hast, war es immer so, als hätte ich 2 Identitäten gehabt. Also auf der einen Seite die deutsche Identität und auf der anderen Seite die taiwanische Identität. Und ich hatte mal das große Glück, dass meine Mutter mir die taiwanische Kultur sehr nahe gebracht hat, also durch die Sprache oder auch durch Literatur und Medien. Aber trotzdem hatte ich schon immer den Wunsch, Taiwan noch einmal ganz alleine und auf meine eigene Art zu erleben. Und deshalb wollte ich halt unbedingt nach dem Staatsexamen und jetzt, wo ich mit dem Studium fertig bin, alleine für eine längere Zeit hier sein. Und genau, ich habe mich auch immer schon sehr für Journalismus interessiert und habe dann kurz bevor ich hierher gekommen bin, euch kontaktiert und gefragt, ob ich ein paar Beiträge für euch produzieren darf. Und so bin ich jetzt hier und habe ein paar Radiofolgen für das Format Taiwan Entdecken produziert.
Ja, auf deine Beiträge und so kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist nämlich auch super interessant, was du gemacht hast und auch über deine Forschungsarbeit hier. Aber kommen wir mal so ein bisschen auf deine Taiwan Experience zu sprechen hier. Einmal, du hast gesagt, du hast schon früher gelebt oder warst schon öfter hier. Deine Mutter hat dir auch sehr viel über Taiwan erzählt. Aber gibt es Sachen, die du jetzt, nachdem du dann alleine hier gelebt hast, ganz neu entdeckt hast, so für dich?
Also ich glaube, vorher war ich ja immer nur für kurze Zeit hier, um meine Familie zu besuchen und ich war noch relativ klein. Also wo ich wirklich für ein paar Monate hier war, war ja zu meiner Kindergartenzeit. Und ich glaube einfach dadurch, dass ich jetzt sehr viel erwachsener und eigenständiger bin, stand ich auch vor ganz anderen Problemen. Zum Beispiel auch, wenn man ins Ausland geht, muss man ja sehr viel planen. Und ich glaube auch gerade, weil natürlich nicht immer alles sofort klappt und dann ein paar Hindernisse auftauchen, war ich halt auch einfach gezwungen, das für mich alleine zu regeln und ja, einfach auch so meine eigenen Freunde hier zu finden zum Beispiel, weil ich sonst schon immer sehr viel bei meiner Familie einfach unterwegs war. Und ich glaube, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass ich die Kultur auf eine andere Weise erlebt habe, weil ich halt viele Gleichaltrige getroffen habe, also auch im Uni-Kontext zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das ist so der große Unterschied.
Und gut, vielleicht bist du eben in Deutschland aufgewachsen und hast vielleicht ein paar Gewohnheiten oder Angewohnheiten, die vielleicht anders sind oder so und die du vielleicht hier dann besser verstanden hast, warum du die machst. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Gute Frage. Angewohnheiten? Ich glaube einfach, dass Taiwaner ja auf eine andere Art sehr offen sind und dass das vielleicht auch so ein bisschen ja von der deutschen Kultur, also dass es sich so ein bisschen von der deutschen Kultur ja unterscheidet. Und ich glaube, dadurch, dass ich das von meiner Mutter schon immer mitbekommen habe, habe ich es jetzt auch nochmal am eigenen Leib erlebt quasi. Also ich fand schon, hier anzukommen war ein bisschen anders als in Deutschland, wo man wirklich, hatte ich das Gefühl, ich habe zum Beispiel auch in der Oberstufe bin ich nochmal umgezogen und ich hatte das Gefühl, dass ich dort zum Beispiel deutlich proaktiver auf Leute zugehen musste als hier. Also hier wurde ich sofort integriert. Und ja, einfach so ein paar kulturelle Angewohnheiten, die ich aber auch schon von meiner Familie kannte. Zum Beispiel, was ich ganz witzig finde, ist hier, dass sehr oft gesagt wird, wir treffen uns und dann ist das eigentlich einfach nur so aus Höflichkeit dorthin gesagt. Und ich glaube, deutsche Leute sagen sowas nur, wenn sie es wirklich sehr, sehr ernst meinen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein kultureller Unterschied, den ich ja erstmal für mich verstehen musste. Also was ich hatte war, ich habe in Deutschland, fand ich Bubble Tea immer sehr, sehr toll. Und ich dachte, wenn ich hierher komme, trinke ich jeden Tag einen Bubble Tea. Das habe ich tatsächlich auch, glaube ich, die ersten 2 Wochen so gemacht. Aber dann relativ schnell fand ich es dann doch ein bisschen zu viel.
Ja, okay. Und du hast gesagt, du hast viele Gleichaltrige kennengelernt. Haben die eventuell auch dazu beigetragen, dass du zum Beispiel Sachen hier in Taipei kennengelernt hast? Oder was hast du mit denen hier so unternommen?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja jetzt Visiting Researcher an der Uni bin, habe ich keinen wirklichen Studiengang mehr, weil ich ja mit dem Studium fertig bin. Und dadurch fallen so die klassischen Studienkontakte weg. Und bin dann einem Studentenclub beigetreten. Und die treffen sich halt relativ regelmäßig und machen Veranstaltungen wie KTV oder Picknicks. Ja. Oder zum Beispiel, was haben wir noch gemacht? Ah ja, wir haben uns diese Glühwürmer angeguckt und waren wandern. Sowas zum Beispiel. Ich glaube, das sind so Spots und Ideen, da wäre ich alleine nicht so drauf gekommen. Und ich habe vorher auch ein Praktikum noch gemacht und dort habe ich natürlich auch einige Kontakte mitnehmen können und mit denen treffe ich mich auch noch ganz regelmäßig in meiner Freizeit. Und die Locals hier, die empfehlen mir dann ganz viele Sachen, zum Beispiel zum Essen und halt auch vor allem Wanderwege.
Ja, Taipei verändert sich ja sehr, sehr schnell. So immer irgendwie an jeder Ecke gibt es im Laufe der Zeit immer irgendwas Neues. Wie hast du das erlebt? Vor allem, du hattest gesagt, es gab ungefähr eine 6-7-jährige Pause seit deinem letzten Besuch hier und dann zu jetzt. Welche Veränderungen in Taipei hast du beobachtet?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich vorher nie wirklich in Taipei war.
Ich war meistens
genau richtig. Und da hat sich, also auch noch nicht mal in Jia-i, sondern es ist Baihe, Tainan, sehr auf dem Lande. Da hat sich ehrlich gesagt kaum was verändert. Aber ich habe sehr viele Erzählungen von meinen Eltern mitbekommen, weil mein Vater auch mal Visiting Researcher an der National Taiwan University war und meine Mutter auch eine Zeit lang in Taipei gearbeitet hat und auch hier studiert hat. Und damals war es so, dass es zum Beispiel die MRT noch gar nicht gab. Und dadurch hat sich natürlich der Transport jetzt oder ja die Fortbewegung total verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also wahrscheinlich gibt es die jetzt schon oder gab es die vor 7 Jahren auch schon. Aber was, glaube ich, auch noch sehr auffällig ist, ist, glaube ich, wie viele Ausländer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mittlerweile hier sind.
Ja.
Also ich glaube, auch vor 7 Jahren waren das noch nicht ganz so viele wie jetzt.
Ja.
Also freut mich auf jeden Fall, dass Taiwan so international wird.
Ja, ich glaube, es ist auch offensichtlich... Also vor 20 Jahren wurde ich auch öfter noch angesprochen, ob ich mal ein Foto mit den Studenten mit Schülern machen kann und so. Und das ist heutzutage halt weniger. Also, weil einfach hier, ja, es einfach tatsächlich internationaler ist und so weiter. Soweit Vivien Essig, mit der ich mich über ihre mehrmonatige Taiwan-Erfahrung unterhalten habe. Im zweiten Teil unseres Gespräches in der nächsten Woche geht es dann im Detail um ihre Arbeit für die Serie De facto de jure de Taiwan, die Taiwan-Frage zwischen Recht, Politik und Identität, von der Sie schon Teil 1 und Teil 2 unter Leben in Taiwan auf unserer Webseite finden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 13. August 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem X-Konto, unserem Instagram-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.